Manchmal tut man eine Reise einfach so. Das heißt, man steigt eines Morgens in ein Flugzeug und schon geht's los. Wenn man dann zum Beispiel in Maiketia gelandet ist, fährt man mit dem Bus erst eine gute Stunde die Autobahn hoch, um den Monte Avila herum, bis man über eine Seitenstraße unvermerkt in die Stadt eindringt. Caracas. Überall an den Hang gekleisterte Hütten, die Slums heißen hier Ranchos, und etwas tiefer unten durch weiße Mauern und private Wachleute abgeschirmt, die Villen der Reichen. Von hier aus geht es mit dem Bus weiter nach Ciudad Bolívar am Orinoco. Je nach Anschluss und Lust und Laune der Chauffeure braucht man etwa einen Tag für die Strecke mit der obligaten, ohrenbetäubenden Musik aus dem Kassettengerät des Fahrers. Am Busbahnhof, der kaum als solcher zu erkennen ist, steigt man abermals um und nimmt die Straße schnurgerade in Richtung Süden, das Gefährt ist schon lottriger, die Tür fehlt. Man hält kurz in El Dorado, das heute nur noch touristisch ist und kein Gold mehr birgt, kommt vorbei am Kilometro 88, wo das zwischen Venezuela und Guyana gelegene Niemandsland beginnt, das von beiden Staaten beansprucht wird und in dem eh niemand lebt, vorbei an den Tepuyes, den Tafelbergen, auf deren Hochplateaus sonst nirgends vorkommende fleischfressende Trichterpflanzen und giftige blaue Kröten leben, und erreicht nach einem weiteren Tag das Grenzstädtchen Santa Elena de Guairén, den letzten Ort vor dem Amazonasbecken. Von hier aus geht es, nachdem man die Straßensperre der Guardia Civil zu Fuß überquert hat, per Autostopp weiter die Urwaldpiste gerade in Richtung Westen, entlang der Grenze zu Brasilien. Man kommt vorbei an Indianerdörfern, deren Behausungen zuerst noch aus Betonplatten bestehen und später nur noch aus Lehm. Man holpert vorbei am Aussteigerdorf El Pauchi, dem letzten offiziellen Flugplatz auf der Strecke. Im Urwald kann man sich eh nur per Flugzeug fortbewegen, wo ein Schweizer wohnt, der mit einer Indianerin ein Kind hat und die paar Touristen, die es dahin verschlägt, jeweils über den Abismo, einen 300 Meter hohen Felsabbruch, hinunter in den Urwald führt und mit ihnen im Bach Sand in ein Sieb schaufelt und so lange schüttelt, bis er am Schluss einen kleinen Glassplitter aus seinen zusammengepressten Lippen ins Sieb fallen lässt und ruft: »Ein Diamant, wir haben einen Diamanten gefunden.« Man kommt vorbei an ersten verfallenen Wellblechsiedlungen in vom Quecksilber kahl gefressenen Lichtungen. Illegale Brasilianer, die längst schon weiter sind. Vorbei an einer verlassenen Bar mitten im Urwald, hinter der ein weißhaariger Indio im Dunkel sitzt und einen ungläubig anschaut. Und endlich, nach einem weiteren Tag über die vor Schlaglöchern kaum befahrbare Piste, langt man in Icabaru an, der letzten mit Vierradantrieb erreichbaren Minensiedlung. Zwei Reihen mit Wellblechhütten, rundherum Urwald. Hier leben nur Mineros, ein wild gemischtes Volk aus Indios, weißen Venezolanern und Brasilianern, meist geflohene Häftlinge sowie abenteuerlustigen Gringos, und dann noch die paar Huren und der Besitzer der Bar. Das ist die Hütte am Anfang der Reihe, der die Vorderwand fehlt. An den zugänglicheren Orten werden Pumpen ins Wasser gelassen, sonst geht die Arbeit mit der Schaufel und von Hand vonstatten, mit den drei übereinanderliegenden, immer feinmaschigeren Sieben, die die Mineros geschickt in ihren Händen hin und her schütteln, so dass es aussieht, als ob sie sie ganz schnell drehten. Vor Jahren einmal hatte sich einer mit Tauchgerät und Pumpe so tief ins Flussbett gegraben, dass sich ein mannsgroßer Felsbrocken über ihm löste, im Wasser herunterbrach und sich so verkeilte, dass sein Rückweg abgeschnitten war. Luft- und Pumpleitung gingen noch durch das handbreite Loch, mehr nicht. Nach einer halben Stunde, nachdem die Mineros sich oben schwitzend an der Pumpe abgelöst hatten, tauchte jeder von ihnen der Reihe nach hinunter, schüttelte dem Taucher durch das Loch ein letztes Mal die Hand, dann hörte der Älteste von ihnen, der gerade an der Pumpe stand, einfach auf, den Hebel zu betätigen. Von Icabaru aus geht es zu Fuß weiter, auf einem schmalen Pfad durch den Urwald. Aufpassen, dass man nicht auf die Banden trifft, die den Mineros auflauern und ihnen die gefundenen Diamanten abnehmen. aufpassen, dass man nicht in einen Schwarm der in der Sklavenzeit importierten hochaggressiven afrikanischen Bienen hineingerät und nicht auf eine Schlange oder einen Skorpion tritt. Streckenweise muss der Weg mit der Machete freigeschlagen werden, obwohl er erst vor kurzem noch benutzt wurde. Dann endlich langt man an der kleinen Lichtung an. Zwei notdürftige Holzverschläge, hier haben sie ihre Hängematten aufgehängt, eine Feuerstelle, die noch warm ist, ein paar eingerissene Siebe am Boden, hinter einem Busch Schaufeln und Tauchgerät, das sie auf der überstürzten Flucht nicht mehr mitnehmen konnten. Wie der Indio, der uns führt, an der Gabelung mit dem Zwillingsbaum von einem anderen erfahren hat, wurde hier vor einer Woche eine Hure, nachdem sie von allen 5 oder 6 Männern benutzt worden war, mit der Machete in Teile gehackt und da, wo eben noch geschürft wurde, in den Bach geworfen. Und sie haben einfach weitergearbeitet, zu gut war der Fundort. Von der Untat sind keine Spuren zu sehen, die Tiere der Selva haben schnell und sauber gearbeitet, auch die Lichtung wächst schon fast wieder zu. Nur über den Köpfen der Mineros, die wohl ein paar Stunden weiter nach Westen schon wieder bis zum Bauch im Wasser stehen, schweben hoch in den Kronen die Teile einer Frau im Kreis. Eine Brust, ein Schenkel, ein sanft behaarter Venushügel, eine weiße Lende und bleiben über ihnen in der Luft hängen wie ein Schwarm hartnäckiger Mücken. Im ganzen Oberlauf des Flusses müssen die Mineros dieses Jahr an Frauenteile denken, wenn sie tagsüber schürfen und nachts erschöpft und zerstochen, mit fiebrigen Augen vom gelben Wasser, zur Sicherheit das Gewehr im Anschlag, in ihren Hängematten liegen und nicht schlafen können. So jedenfalls geht das Gerücht, dass man, glücklich wieder in der Goldgräbersiedlung angekommen, an jeder Ecke mehr oder weniger bunt ausgeschmückt, erzählt kriegt. Und dann reist man auf genau demselben Weg wieder zurück, mit denselben Busfahrern und im Flugzeug mit 2, 3 schon auf der Hinreise gesehenen Gesichtern und sitzt ein paar Tage später zu Hause am Küchentisch und wundert sich über seine Welt.